Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht.
Ihr lieben Menschen da draußen und ihr lieben Tiere überhaupt, also was auch für ein Ohr immer gerade gegen einen Lautsprecher gerichtet ist, der auch immer wie geartet irgendwo drin im Computer, im Telefon, im Kopfhörer, sonst wie sein sollte.
Sag mal.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Nachgedacht.
Hallo.
Mit Sven Fechner. Und meiner Wenigkeit, Roman Schamow. Ich danke dir, Sven. Es ist eine Freude, dich erstens zu sehen, zweitens zu hören und drittens über eine Entfernung von ein paar Kilometern nur zu fühlen.
Du, danke dir sehr. Schön, dass du so schön anmoderiert hast. Meine Pflanzen fühlen sich diskriminiert.
Hallo ihr lieben Pflanzen und vor allen Dingen auch liebe Natur. Es ist ein Segen, dass wir Teil von dir sein dürfen und vielen Dank für all die wundervollen Gaben. Es ist so.
Danke, ich liebe es. Für diesen guten Morgen. Danke.
Danke.
Ich bin froh, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Ich habe jetzt 10 Tage Corona-Quarantäne hinter mir.
Ja.
Und ich muss sagen, jeder, der sagt, das ist irgendwie eine Kleinigkeit und ach, es ist wie so eine Erkältung. Never ever.
Auf Wiederhören.
Regelmäßige Impfung waren besonders die ersten 3-4 Tage sehr, sehr unangenehm und heute und gestern sind so die ersten Tage, wo es einigermaßen, wo ich merke, dass die Kraft wieder ein bisschen wiederkommt.
Na schön.
Aber ich bin immer noch zweibalkig. Naja,
gut. Ja, verrückt, oder? Wie lange das dauert und wie sehr das reinhauen kann ins System.
Ja. Und auch diese diffusen Ängste, die man dann hat, ne, mit Long-Covid und so. Also bis jetzt bin ich verschont gewesen. Die 2,5 Jahre, aber jetzt hat es uns hier doch erwischt. Also manchmal sogar ein bisschen heftiger noch. Aber naja, so ist es.
Aber du hörst dich gut an und da sind wir natürlich alle froh.
Danke. Danke. Ja, glücklicherweise. An der Stimme war gar nichts. Nase ist noch ein bisschen, aber auch das ist irgendwie im Griff. Also für die Leute, die den Video-Stream hier bei YouTube mitgucken, findet ihr nicht auch, dass Roman unfassbar gut aussieht. Er sieht, guck mal, wie er da so lächelt und so. Ach Gott, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, ich würde dich wirklich anbaggern ohne Ende.
Sven, das kann ich doch nur so zurückgeben. Guckt bitte, wie er aussieht, wie er mit diesem gedrillten Pony und diesem herrlichen Bart und der süßen Brille und dieser Augenfarbe ist doch wohl unglaublich. Ja, hallo.
Wusstest du, dass mir ein Caster mal oder eine, warte mal, das war eine Casterin, vor Ewigkeiten, als ich gerade anfing mit meiner Schauspielausbildung fertig war oder so, mir mal gesagt hat, aufgrund meiner intensiven Augen könne sie mich nicht besetzen, weil ich würde der Hauptdarstellerin oder dem Hauptdarsteller, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, damit die Show stehlen. Ist das nicht krank? Dann sollen sie mich als Hauptdarsteller besetzen.
Ist total idiotisch, aber eben auch genauso,
aber es ist
persönlich meinungsorientiert. Ja, total. Es ist völlig bescheuert. Also auch was für ein doofer Grund. Ich meine, ja, vielleicht in ihrer Welt okay, aber dann ist sie eben auch geplagt mit schwierigen Entscheidungen. Das sind wir ja alle, aber es ist natürlich nicht schön, so etwas weiterzugeben, woran du gar nichts ändern kannst. Es sei denn, du machst dir graubraune Kontaktlinsen rein.
Das wäre zumindest eine Möglichkeit, weißt du so, ich meine, okay, um das innerhalb von 10 Sekunden zu verändern, also wenn es daran liegen sollte, aber ist das krass, ey, was das als junger Schauspieler, der gerade in dieses Business einsteigt, also was das mit mir gemacht hat, umso geiler finde ich jetzt, du hast ja sicher 1-2 von diesen Fotos gesehen, die ich jetzt mit der Cosima gemacht
Nein,
habe.
Nein, welche Fotos meinst du denn? Erzähl doch mal, Sven.
Mit den Make-ups und so,
ja.
Also wie da meine Augen rauskommen und ich denke mir so, und jetzt erst recht.
Ja, voll schön.
Jetzt haue ich die erst recht raus, meine Augen. Ja, also
du siehst, es ist mir sofort aufgefallen, auch nochmal zusätzlich, aber ich habe es natürlich schon immer gesehen, aber das kommt bei deiner Pepsi nochmal mehr zum Vorschein.
Ganz schön, ne?
Ja.
Kinders, wir haben uns heute überlegt, mehr oder weniger auch aus aktuellem Anlass und weil die Zeiten so sind, wie sie sind, also einerseits persönlich, aber auch gesellschaftlich, kollektiv gesehen, dass wir uns mal über das Thema Loslassen unterhalten und austauschen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, ich darf es direkt sagen, ne? Weil
ja,
Roman, du hast vor 2-3 Wochen deine Mutter quasi loslassen müssen oder dürfen.
Ich bin dabei.
Oder du bist dabei. Ja, interessant, ne? Weil loslassen ist eben nicht so, sondern das ist auch ein Prozess, die weitergereist ist. Und du bist mit diesem ganzen Prozess, also ich habe das so mitgekriegt und wir hatten auch ein bisschen Kontakt miteinander und so. Das hat dich doch ziemlich gewürfelt, ne? Und da habe ich gedacht, komm, lass uns das Thema nutzen und lass uns mal über das Loslassen sprechen, weil ich habe da auch immer wieder ein Thema mit. Ich musste jetzt so viele Sachen loslassen in den letzten 2-3 Jahren. Und auch gerade jetzt aktuell sind so ein paar Sachen, wo ich denke so, oh, komm, lass uns mal gucken, ob wir da eigentlich Strategien entwickelt haben, wie wir damit umgehen.
Ja.
Wie geht's denn dir heute?
Es ist also relativ gleichbleibend vom Level auf einer Skala von 0 bis 10 bei ungefähr 8 oder 9, was meine Weichheit betrifft, meine, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, Empfindsamkeit betrifft. Ja. Ich bin sehr, ich fühle mich sehr offen, ich fühle mich sehr, das ist wirklich auch schwer in Worte zu fassen, tief berührt, wahnsinnig traurig, mich treffen Dinge sehr schnell, wenn ich Sachen höre, auch von anderen Menschen, auch von, ich bin im Grunde genommen in einer Art Zustand, die mir der mir gar nicht so schlecht gefällt, der Zustand. Es ist so berührbar zu sein, ist wunderschön, weil du die Verbindung zu anderen Menschen spürst, zur Welt, eben auch zur Natur. Das ist eben wirklich auch so. Und auch ein Zustand, den ich auch schätzen kann, und zwar, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Keine Ahnung, wie es sein wird, wenn ich jetzt weiter an der Trauerrede schreibe, wenn ich dann die Trauerrede halten werde, kann ich singen, das Lied, was ich für meine Mutter geschrieben habe bei ihrer Beerdigung, wie wird es weiterlaufen, wie werde ich das weiter integrieren, ich habe die Erfahrung gemacht, sie eben auch selber in den Sarg zu heben mit einem Freund von mir, der unser Bestatter ist, und ihren Körper am nächsten Morgen, nachdem sie gegangen ist, so zu sehen, so zu berühren, und so wahrnehmen zu dürfen, das war ein Schock. Das hat mich zutiefst geschockt. Und da möchte ich, Entschuldigung, möchte ich kurz was erzählen, was mich wirklich tief berührt hat, weil es irgendwas in mir sehr verändert hat. Und zwar, also war es wirklich ein großer Schock, sie so zu sehen, als dann die Kissen und die Decken weg waren und sie eben in derselben Position da eben lag, weil es ist dann eben so, Leichenstarre ist eingetreten. Es sieht aus wie eine Puppe, es ist keine, es ist deine Mama und es ist echt verrückt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weil mein Mann eben so viel sehr älter ist als ich, also eigentlich in ihrem Alter 29 Jahre älter, habe ich so ganz tief in mir gedacht, um Gottes Willen, und irgendwann werde ich Norman so sehen müssen, ja. Oh Gott. Und dann habe ich eben ganz tief in mir drin eine Stimme gehört. Und die hat gesagt, aber darum geht's doch gar nicht, Freundchen. Ganz zugewandt, ne? Ich kann das gar nicht so richtig nachmachen, weil es war ganz lieb und trotzdem ein bisschen frech, so.
Ja.
Also auch so, also weißt du, ja. Und ich so, okay. Warum denn dann? Und dann habe ich richtig gemerkt in mir drin, wie als wäre das etwas, was sich zu mir rüberbeugt, mir über den Kopf streichelt und sagt, in einer ganz aufmerksamen und tiefen Art und Weise, als ob es mir in die Augen blicken würde, innen, als gesagt, du wirst irgendwann so da liegen. Und da hat es in mir so ein tiefes Verstehen gegeben von, ja, das stimmt. Und eine große, große Erleichterung. Das ist bis heute ein so schönes Gefühl zu denken, naja, natürlich, ich werde so irgendwann da auch sein und nicht mehr sein. Das war ein zutiefst schönes Erlebnis, was ich hatte in diesem Zusammenhang. Und ja. Es war so, weißt du, es hatte damit zu tun, dass eben ich ihre Augen auch gesehen habe, die noch halb offen waren und die eben nicht stumpf oder so waren, sondern so geglänzt haben wie Sternenaugen, wie eben dann doch aber auch Puppenaugen, ja, aber geglänzt. Und es ist ganz schlecht zu beschreiben. Und ich war wahnsinnig glücklich, dass ich gemerkt, als ich dann gemerkt habe, und da sind wir bei unserem heutigen Thema mit dem Loslassen, als ich gemerkt habe, diese Bilder sind nicht zu meinem Entsetzen oder entwickeln sich nicht zu einem riesigen Schrecken in mir drin, sondern sie werden weniger scharfkantig und werden, während sie sich integrieren in meine Wahrnehmung, in mein Bewusstsein, wie zu kleinen Juwelen in meinem tiefen Inneren, weil es so besonders war, so ein besonderer Moment und so ein tiefes berührt werden und berühren von etwas, was wir nicht mit unseren Gedanken letztendlich umfassen können, weil es unfassbar ist. Und dass ich das so erleben durfte, war erstmal wirklich schockierend, aber wie ich schon sagte, es wird weniger scharfkantig und weniger entsetzlich. Oder es entsetzt mich nicht, sondern es macht mir eher ein warmes Gefühl in mir drin, je länger der Abstand ist. Und ja, Vorstellungen, ich denke, darüber werden wir heute sowieso immer wieder reden, Vorstellungen loszulassen, wie wird's denn dann sein, obwohl du immer von allen hörst, ja, das kann man sich nicht vorstellen und du kannst dich auch nicht darauf vorbereiten, hört man ja immer. Aber was das wirklich heißt, das kannst du nur erfahren.
Hm.
Und es ist gut, wenn es gut ist, weißt du? So.
Ach, Schatzi. Ich habe natürlich einige Fragen, nachdem du jetzt was hier erzählst, aber erstmal danke, dass du das so mit uns teilst, weil das ist schon auch sehr persönlich und ich merke auch, ne, dass das einfach in dir dann auch sehr arbeitet. Ja, ist ja auch ganz klar. Erstmal finde ich sehr. Darf ich was dazu sagen oder
gerne,
möchtest
gerne.
Du, dass du, ne, ich akzeptiere auch völlig, wenn du sagst,
nein, gerne, ich bin gespannt. Stehen. Ich bin gespannt, was du sagst oder fragst, ja.
Interessanterweise kam jetzt gerade bei dir das Wort, das war überhaupt nicht entsetzlich. Ich komme deswegen auf dieses Wort, weil Entsetzen, also das ist ja ein klassischer Moment, wo man auch irgendwie eine Traumatisierung erleben kann.
Ja, darüber habe ich nachgedacht, genau.
Und offensichtlich war das bei dir gar nicht der Fall, sondern es war insetzend oder wie was ist das Gegenteil von entsetzen, integrierend sozusagen, du hast es in dich genommen als einen kostbaren Moment, der zwar wahnsinnig schmerzhaft ist, aber eben nicht sozusagen, wo deine Seele innerlich emigriert.
Ja, genau. Also es hat sich innerlich in mir, und das macht es immer noch, gesetzt. Da hast du total recht. Ich habe genau darüber nachgedacht und hatte am Anfang, kurz nachdem das passiert ist, ja, also weil eben mein Bestatterfreund, ein junger Mann, dessen Hochzeitsrede ich geschrieben habe und auch gehalten habe, so, das war ganz toll. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, so, ich würde das gerne mit dir machen, und jetzt ist es passiert. Und er hat eben gesagt, er war in der Waldbühne gerade, wo auf der Bühne dann auch noch zwei Freunde von mir standen und moderiert haben, weil es war ein Radio 1 Event, so verrückte Kreise, so, die das geschlossen hat. Und der hat dann gesagt, ja, pass auf, ich kann nur ganz früh morgen vorbeikommen, um sie abzuholen. Und habe ich gesagt, okay, da werden wir auf jeden Fall auch da sein. Und dann war das sein Vorschlag. Er hat gesagt, du würdest du, und ich habe...
Das ist super.
Oh, aber ich bin erstmal zusammengesammelt und gedacht, kann ich das überhaupt? Oh, es hat mich körperlich durchzuckt. Ich musste mich so zusammenkrümmen und wieder aufrichten und schütteln und machen und tun in meinem Körper, weil ich dachte, was, ich? Und habe dann aber gesagt, okay, ja, ich will das machen. Und dann war das so, wie du mich gefragt hast gerade. Es war so, dass ich kurz danach dachte, sag mal, kann es sein, dass er vielleicht gar nicht wusste oder ihm nicht klar war, was das mit jemandem macht, wenn der noch gar keine Erfahrung hat damit und wenn es auch noch seine eigene Mutter ist. Das war genau dieses, war das jetzt falsch, richtig, traumatisiert mich das jetzt oder macht mich das reicher in meinen Erfahrungen? Und deswegen wollte ich da auch drüber reden, weil ich gemerkt habe, ja, es hat mich reicher gemacht. Es war ein ziemlich krasser Weg, auch in mir drin, so wie auf einem Balancierbalken zwischen nein, okay, ne, also da so lang zu, ein Seil, ein Balken, ja, wie sicher das ist. Aber so, das war so eine Reise. Aber ja, es, ich kann nur berichten, jetzt ist es gut. Ich bin jetzt drüben auf der sicheren Seite sozusagen auf eine wunderbare Wiese gesprungen und stehe mit meinen Beinen dort und fühle, wie es mich durchdringt und wie es gut ist, weißt du, so.
Ich muss an diesen Film denken, ich weiß nicht, ob du diesen kennst, diesen japanischen Film über diesen Cello-Spieler, der, ne, ganz junger Cello-Spieler, Profispieler, der, ich weiß nicht, Dingsbums, ganz toller Soundtrack auch, der verliert seinen Job, hat aber eine junge Familie, eine junge Frau und so und heuert dann...
Ist das Koyaanis Kazini?
Nee, nein, nicht.
Das ist was ganz anderes, das ist ja nur dokumentarisch. Nein, ja, genau.
Der Film ist 10, 15 Jahre alt. Okay. Ganz, ganz toller Film. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ärgert mich tierisch, aber ich schreibe es vielleicht unten in die Shownotes, weil der ist wirklich sehenswert. Und dieser Typ heuert heimlich bei einem Bestattungsunternehmen an,
ja,
japanischen. Ziemlich runtergekommen, ziemlich skurriler Chef und der hat noch ein, zwei Mitarbeiter und der findet keine Gehilfen. Und in Japan ist dieses, also wenn Leichen vorbereitet werden für die Zeremonie, das ist ein ganz strenges Ritual. Mhm. Ganz, ganz zeremoniell und ganz so, wie die Japaner das gerne mal machen, was ich irgendwie sehr, sehr berührend immer finde. Und ganz am Schluss des Films ist genau dieselbe Situation. Er lernt das dann und er lernt auch immer mehr irgendwie so, also ne, sein, also er verliert den Schrecken vor dem Tod und so. Und das ist ganz, ganz toll, auch diese Geschichte zwischen diesem Chef und ihm. Und er verheimlicht das seiner Frau, dass er jetzt diesen Job macht, weil in Japan wird das also wirklich überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht angesehen, also Leichenpräparierer und Bestatter. Ja. Und ganz am Schluss muss er stirbt sein Vater und er macht mit, also er übernimmt quasi, nee, sein Vater oder ist es sogar der Chef? Ich weiß es gerade nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist sein Vater sogar, den er dann sozusagen in diesem Zeremoniell zur Bestattung vorbereitet und es ist wahnsinnig berührend und ich bin deswegen so getoucht, was du gerade erzählst, weil die meisten Menschen, also die ich so mitkriege und die versuchen dieses Thema Tod so auszublenden und es ist ja noch ganz weit weg, ja, und ich habe gestern gerade ich höre gerade das Annie Ernaux, ne, gelesen von Maren Kreumann, dieses Buch, wo es um dieses Mädchen geht, 58, wo sie dann auch sagt, die Erzählerin, meine Zukunft wird weniger. Ja, und ich habe so gedacht, okay, ich bin jetzt auch 51. Mit Anfang 30 war meine Verbindung zu diesem Moment, zu dem wir alle irgendwann kommen, von dem du gerade erzählt hast, dass wir irgendwann auch so da liegen. Mhm. Gläsern, wechsern und wieso, wie du sagst, mit diesen Puppenaugen und so. Viele, viele von um mich herum verdrängen dieses Thema komplett, was ich total nachvollziehen kann. Aber aus buddhistischer Perspektive, ja, also in allen buddhistischen Richtungen und Lehrschriften in den Sutren steht, bevor du das Leben wirklich verstehen und überhaupt erst richtig genießen kannst, musst du dich mit dem Tod auseinandersetzen. Was ist denn das eigentlich, ne? Dieses ewige Mysterium.
Genau, und, Mysterium, ja, das ist ein gutes Wort.
Ja, der Buddhismus bietet Theorien darüber, ja, die mir sehr gut reingehen, mit denen ich sozusagen im Hier und Jetzt nach und nach immer mehr Frieden schließe mit dem Leben auch, mit den Widrigkeiten, mit dem Staat, mit dem ich angefangen habe. Aber dieses sich, also eigentlich heißt es, lebe so, als wäre jeder Moment der letzte Moment deines Lebens. Also das ist sozusagen.
Das hört man ja oft und natürlich ist immer die Schwierigkeit, das in die Praxis dann hineinzuziehen. Ne? Ich habe übrigens den Film gefunden, Nokan.
Ja, Nokan.
Die Kunst des Ausklangs.
Oh Gott, ist das ein toller Film. Kennst du den?
Nee, den werde ich mir unbedingt ansehen. Ja. Hört sich wunderschön an.
Guck mal, vielleicht nicht gerade jetzt, weil der ist schon echt. Vielleicht aber auch. Ich meine, gerade, du bist sehr, sehr produktiv, konstruktiv mit dem ganzen Thema, was total gut ist. Vielleicht hilft es dir auch nochmal. Also ganz, ganz toller Film, kann ich euch allen nur empfehlen. Nokan, der Kunst des Ausklangs, genau.
Ja, es liest sich ganz wunderbar. Ich habe ganz kurz mal so den Text überflogen, während du erzählt hast, er hat auch einen Oscar bekommen, 2009 für den besten fremdsprachigen Film.
Auch diese Musik mit diesem Cello, also ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich ein paar Jahre später dann wirklich mich überwunden habe und dieses Instrument versuche zu lernen. Also
ich scheitere
mich ja voran. Ne? Also
ja, das ist aber wunderbar, das so zu tun. Ich habe, weißt du, weil ich selber ja zwar Kind zweier Eltern bin, die jeweils nicht so weit entfernt aus einer monotheistischen Religion stammen, habe ich selber gar keine sozusagen Religion für mich gefunden oder sagen wir mal keine Bilder, so, weil ich in mir drin schon ein ziemlich klares Gefühl habe und so dachte, so Vorstellungen habe, darüber habe ich auch schon mal geschrieben, das war interessant für mich, das mal zu formulieren für einen Death Slam. Das war eine Veranstaltung von Freunden, eben auch von der Mama von meinem Bestatter eigentlich. In Eberswalde hat die das ausgerichtet, das erste Mal. Und mit anderen Freunden noch, auch die Bestattungsinstitute haben und so. Deswegen Death Slam, Texte über den Tod. Und da habe ich eben mal versucht zu formulieren, wie es so ein tiefes Gefühl in mir drin gibt oder eine Vorstellung von etwas. Da haben wir es wieder, die Vorstellung, dass... Wie wäre es denn, wenn Leben und Tod, also wir hier und dann das danach, von so einer, scheint es mir, nur einseitig passierbaren Membran getrennt sind. Heißt, wenn wir hier sterben, werden wir so hindurchgelassen durch diese auf die andere Seite. Nur von da geht's halt relativ schwer zurück oder gar nicht oder ja, also je nachdem, wie Geister auftauchen oder nicht oder Verstorbene sich uns zeigen oder nicht. Und sogar so krasse Sachen wie zum Beispiel, weil ich das eigentlich auch einen ganz schlimmen Vorgang finde, beim Autofahren, wie diese Millionen von Insekten an unsere Scheiben knallen, wo ich so dachte, wie wäre das denn, wenn die knallen dagegen und sind sie durch die Membran geflogen wieder in sowas Großes, Gesamtes zurück, energetisch so. Das war so ein Bild, was mir irgendwann mal kam, wo man eben, das meine ich, wo man so schnell an seine Grenzen stürzt, wo ich so schnell an meine Grenzen komme, mir etwas derartiges vorzustellen, geschweige denn es in Worte fassen zu können, weißt du, so, also.
Schön. Ja. Aber das ist gar nicht so weit weg von vielen spirituellen Vorstellungen, ne? Also, was ich an dieser Stelle einfach mal zu diesem Thema, wenn ihr euch damit beschäftigen möchtet, ich kann euch ein Buch sehr empfehlen von dem Neil Donald Walsh, das kennst du sicher auch, ne? Zuhause in Gott.
Ja.
Nicht irritieren lassen von dem Thema, es geht nicht um den Gott, den wir aus der Kirche kennen, sondern es ist wirklich eine tolle Beschreibung, was die spirituellen Schriften sagen, was passiert, wenn wir durch diese Membran durchgehen. Also es ist wirklich so abgefahren. Wirklich?
Ja, interessant. Ja.
Also dieses ganze, diese Titel dieser ganzen Buchreihe von dem Neil Donald Walsh, man darf sich nicht abschrecken lassen. Es geht nicht um christliche Religion, natürlich auch, weil das ist immer der Ausgangspunkt, aber er erklärt eigentlich die ganzen Irrtümer, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden sind damit. Also
ich finde es total interessant, vor allen Dingen, weil ich eben dieser Vorgang ist mir jetzt inzwischen durch das Schreiben ein wenig vertrauter geworden und auch durch diesen Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, weil es heißt ja, eigentlich kommt ja Neil Donald Walsh aus Gespräche mit Gott.
Naja.
Und das ist so entstanden, dass er eben einfach voller Wut und Hass eigentlich geschrien hat, du Arsch und du und seine ganze Wut rausgebrüllt und dann aber auf einmal in dieser Stille, die er hat entstehen lassen können, ist ja auch eine Kunst, gehört hat, Entschuldigung, was hast du da gerade gesagt? Und dann so ein ganz persönliches Gespräch anfing zwischen ihm und was auch immer, nicht?
Und da wollte ich dich fragen,
ja,
weil du hast vorhin erzählt, plötzlich war da eine Stimme.
Ja.
Roman? Magst du mir sagen, oder hast du eine Idee, was das für eine Stimme war? War das ein Teil von dir? War das etwas, was außerhalb von dir war? Wenn du das hinkriegst, das in Worte zu fassen.
Na, das, wie du ja sehen kannst, wenn du rüberguckst, es berührt mich sehr.
Deswegen bin ich auch vorsichtig.
Na, du musst du nicht, alles gut. Es ist eine schöne Frage, ich danke dir. Ich denke darüber nach, weil ich, seit ich das so erlebt, ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Also ich habe das öfter schon mal gehört, so in mir drin und gefühlt vor allen Dingen, sehr fühlend, ne?
Ja.
Also die Stimme war ja nicht so, dass ich mich umgeguckt habe und geguckt habe, wer da
Ja.
gesprochen hat, sondern es ist ein Fühlen in drin, was ich auch mit meiner Mutter schon erlebt habe. Da war das noch was anderes, als ich 2014 an ihrem Bett gesessen habe und gesagt habe, du Mama, wenn du gehen willst, dann ist das für mich okay. Und sie so sagte, ja, du weißt, ja, ich, okay, so, worüber redest du? So war das Gefühl, auch in mir drin, was ich gehört habe, weil sie da schon auch lange nicht mehr gesprochen hat, ne? Also war schon sehr weit weg, wo sie dann sagte, ja, ich mach
Ach so,
das
das
dann schon.
muss man vielleicht kurz erzählen, dass deine Mutter die letzten Jahre sehr dement war auch.
Sehr dement, ja, 14 Jahre
Ne,
lang, also eine
das
sehr
wissen ja
lange
alle, also
Zeit,
von daher.
genau, das stimmt, das stimmt. Das war auch was eben eine Erfahrung für mich.
Ja, entschuldige, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber
Du hast
wir haben ja
total recht.
Zuhörer.
Ja, ist absolut richtig. Das muss man natürlich mal erklären. Also, weil ich auch da immer wieder jetzt sage, wenn ich darüber rede mit anderen Menschen, dass mir das den Abschied wirklich nochmal ein wenig erleichtert hat, dass ich nicht, nachdem sie jetzt gegangen ist, dauernd darauf warte, warum ruft sie nicht an, wann verabreden wir uns wieder, wann werde ich sie wiedersehen und so. Das habe ich eben über diese 14 Jahre hinweg tun müssen, mich zu verabschieden. Und der richtige, dieser, das ist auch noch sehr speziell, wie ich mich verabschiedet habe von ihr und wie das alles passiert ist, weil es wirklich eine Reise war, eine Reise wie auf einem fließenden, strömenden Fluss ohne Widerstand und ohne Nachdenken und ohne Kontrolle letztendlich. Das ist einfach so passiert, weil ich in der Schweiz unterwegs war und da Theater gespielt habe und dann aber doch eben nicht zurück. So, egal. Das ist auch eine andere Geschichte. Und als ich eben, da war ich am selben Platz übrigens in der Schweiz 2014 und habe da viel gearbeitet an wo der Rhein entspringt, also in der Nähe in Chur, schönes Wasser, ein heiliger Platz für mich. So Steine, hohe Berghänge, Steinböcke. Also wirklich war ein wahnsinnig schöner Platz für mich. Und da bin ich danach, nachdem ich da gearbeitet habe, da unten mit mir selber, bin ich zu ihr hin und habe ihr das eben gesagt mit diesem, wenn du gehen willst, dann ist es für mich okay, weil ich dachte, ich will sie nicht festhalten und so. Und dann gemerkt habe, das ist gar nicht, es spielt für sie gar keine Rolle, weil sie hat dann wirklich ganz tief, habe ich das gespürt, gesagt, ja, ich mache das dann schon. Also wenn ich soweit bin, bin ich aber noch nicht. Ich so, okay. Und das war auch für mich total schockierend, weil ich gemerkt habe, ich halte sie nicht von irgendwas ab. Ich halte mich von etwas ab und zwar von unserem heutigen Thema und zwar vom Loslassen. Ich kann nicht loslassen. Nicht, dass sie nicht loslassen kann, weil sie irgendwie denkt, sie müsste für mich da sein oder sowas gar nicht. Das war ganz deutlich für mich zu spüren, dass es meine kleinen Jungsfäustchen sind, die an ihrem Rocksaum immer noch festhalten und nicht loslassen können. Das war super schockierend. Das habe ich auch in einem Kapitel beschrieben. Deswegen kann ich das so genau formulieren, auch weil ich darüber eben sehr viel schon reflektiert habe. Und dieses Loslassen ist eben eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit im Sinne von, was heißt das, wohin auch etwas loslassen, weil auch in Familienaufstellungsarbeit, die ich sehr interessant finde, vielleicht kennen ein paar Leute diese Arbeit hier, wenn ihr uns zuhört. Das ist ein tolles Tool, mit dem man arbeiten kann, um mit dem Familiensystem umzugehen. Ich finde es ganz faszinierend. Und auch da kann man zum Beispiel an die Ahnen Dinge zurückgeben, sie loslassen. Loslassen, um integrieren zu können in den eigenen Kreislauf, es nicht mehr vor sich zu halten, sondern vielleicht in sich hineinfallen zu lassen und loszulassen. Es ist so komplex, dieses Thema. Deswegen finde ich schön, dass wir da heute drüber reden, weil es gibt verschiedenste Arten, darüber zu philosophieren und es auch praktisch zu tun.
Es ist interessant, was du gerade sagst, dieses Paradox, das Loslassen. Also das ist zumindest mein Stand, ne, mit dem ich, wo ich gerade sehr intensiv am Forschen bin, weil ich merke halt einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, eigentlich ausgelöst, erst richtig durch diese Corona-Zeit, wenn wir nicht die Fähigkeit üben, loszulassen, drehen wir alle ja völlig am Rad, was ja auch gerade passiert. Ne? Weil alles versucht, sich festzuhalten an, überholten gesellschaftlichen Werten und Normen, an an Traditionen, an so ist, so haben wir das schon immer gemacht und so bleibt es. Und egal auf welcher Ebene, und zwar global. Ja, und das ist interessant, weil 2012, 2013, ne, irgendwie in diesem Maya-Kalender, wo immer alle sagten, die Welt ist ja gar nicht untergegangen. Das war nie Thema in diesen alten Schriften der Mayas, sondern dass ab dem Zeitpunkt sozusagen wir kollektiv auf diesem Planeten als gesamte Menschheit in einen anderen Abschnitt des Menschseins, in ein neues Zeitalter eingetreten sind, wo es darum geht, dass wir einen unfassbaren Transformationsprozess beginnen und der sich jetzt gerade durch Megachaos, durch totale Bedrohungen, durch Ängste, durch eine Geldentwertung und Energiekrise und sowas. Wir sind mittendrin, Halleluja. Und wenn wir uns da nicht beschäftigen mit diesem Thema loslassen, was wir haben und in den, um dadurch wieder in den Flow des Lebens uns reinwerfen zu können, um sozusagen uns mit der Energie zu solidarisieren, die gerade sowieso durch uns alle und durch jede Familie, durch Gruppierungen, durch alles durchwabert, dann wird's richtig anstrengend. Und interessanterweise ist das Paradox, das hattest du gerade eben schon angedeutet, worauf ich hinaus möchte, ist, loslassen bedeutet für mich immer mehr annehmen. Das, was gerade ist, aus der Bewertung rausgehen und annehmen und vertrauen, dass es einen Grund hat, warum das gerade passiert. Und ich merke so, dass mein altes Ich, meine Konditionierung, dieses Haben, Haben, Haben wollen und festhalten wollen, Sicherheit haben wollen, das ist total dagegen rebelliert. Gegen dieses Loslassen durch Akzeptieren, durch Annahme, durch auch das ist völlig okay, was gerade passiert. Und nicht mehr in dieses Traurigsein gehen, wenn irgendwas vermeintlich verloren geht. Sei es Beziehungen, die sich auflösen. Sei es Abschiede in so krasser Form wie bei dir. Sei es, dass Jobs plötzlich, dass dir ein Job gekündigt wird. Das erlebe ich im Moment gerade dauernd, dass es ist nichts mehr sicher. Und ich denke so, wenn ich einen guten Lebenszustand habe, vor allen Dingen, wenn ich hier meine Meditations mache morgens, ich kämpfe, ich ringe darum, das Einzige zu vertrauen, in den Fluss des Lebens zu vertrauen. Und alles andere, was so kommt und geht und was so bei mir reinknallt und an Verlockungen da ist und was ich dann doch wieder loslassen muss. Konkretes Beispiel, ich hatte mich vorbereitet irgendwie jetzt auf eine neue Regie hab mich da richtig so reingeworfen in die neue Serie, also in die Synchronregie, und hab das genossen, bin da eingestiegen, hab mich in die Figuren verliebt, hab Besetzung überlegt und alles und war im Austausch. Und dann so 2-3 Wochen vorher hat der Kunde, die Kundin, das Projekt zurückgezogen. Ja, es gab verschiedene Gründe, die ich auch in auf gewisser Weise nachvollziehen kann, aber für mich war es so, das hat total wehgetan. Also das war wie so ein kreativer unterbrochener wie nennt man das irgendwie?
Orgasmus nennt man das.
Abgebrochener Orgasmus oder so. Und da ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte mit verbunden und alles. Und ich dachte so, komm Sven, atmen, nimm das an, akzeptiere das, und jetzt ist die beste Übung, Halleluja, jetzt kann ich üben, das anzunehmen, weil das Universum hat noch was viel Abgefahreneres mit mir vor. Und darauf sich zu konzentrieren, ich kann dir sagen, das passiert mir im Moment, das üben zu müssen, täglich 20 Mal. In den unterschiedlichsten Situationen. Immer wieder zu sagen, okay, akzeptieren. Nicht hadern, wenn etwas plötzlich weg ist oder wenn etwas sich von dir verabschiedet, sondern annehmen, was ist. Das ist gerade so auf der abstrakten Ebene für mich das Effektivste, was ich tun kann. Und es ist anstrengend, aber ich glaube, es ist lange nicht so anstrengend, wie als würde ich dauernd in den Widerstand gehen, wie ich das viele, viele Jahre meines Lebens gemacht habe, wenn etwas zu Ende ging.
Ja, absolut. Das ist ja wie so ein eigener Mechanismus, glaube ich, wie viele von uns das tun ganz automatisch, weil wir es auch nicht anders beigebracht bekommen haben, weil ich selber festgestellt habe, auch für mich, ich bin in einer totalen Drama-Queen-Familie groß geworden. Das sehe ich an meinem Stiefvater genauso, wie ich das an meiner Mutter eben entdecke, weil ich es an mir entdecke und denke, oh, das habe ich ja noch nie gesehen vorher. Nein! Mann! So, wo ich dann irgendwie natürlich, je älter ich werde, merke, nö. Nein, ich habe gar keinen Bock, mich so aufzureißen und mich so aufzuregen, weil es auch leider gar nichts bringt. Und das ist mir jetzt letztens, als ich mir beim Drehen, habe ich mir einen Platten ins Auto gefahren, bevor auf dem Weg zum Drehort. Ich meine, hey, das ist ein Super-GAU. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich einmal kurz im Auto wirklich gebrüllt vor Wut, so, na Scheiße! Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich gerade noch zum Drehort gekommen bin mit dem Auto, ohne dass ich die Felge zerstört habe, habe es da abgestellt, ADAC, der hat es abgeholt, dann wurde das Rad gewechselt an einem Samstag bis 13 Uhr, alles zugemacht, alles funktioniert, alles wunderbar. Ich hätte mich früher wahrscheinlich schon alleine durch dieses mich aufregen völlig zerfledert und kaputt gemacht und das dann eben, um zum Thema zurückzukommen, das dann loslassen zu können, ist ein tiefer Segen, muss ich sagen.
Ja. So, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Apropos, ich habe da eine Nachricht, die, glaube ich, sehr dahin zielt.
Ja, du hast gesagt, dass du hast ja schon öfter auch von deiner Cousine erzählt, die uns immer zuhört. Und wir bitten euch ja immer wieder Fragen und Anregungen per Sprachnachricht. Und sie hat uns eine zukommen lassen, die so bezaubert und so konkret ist, dass wir uns damit mal beschäftigen.
Ja, und ich konnte das einfach nicht. Ich musste ihre Nachricht nehmen, weil die hat mich so tief berührt, weil ich liebe meine Cousine tief und inständig, denn uns verbindet mein Vater, ne, also in Moskau, diese Schamow-Familie verbindet uns so sehr und wir finden uns und sehen uns und helfen uns gegenseitig so tief in diesem gegenseitigen Verständnis, dass es ein purer Segen ist, sie in meiner Nähe zu wissen, weil sie auch als einzige der ganzen Verwandten, sie kommt aus Aserbaidschan, dann haben wir natürlich in Dagestan unsere Familie und in Moskau und sie als einzige, deswegen sind wir uns auch so nah, hat sich entschlossen, ich möchte nicht in den alten Strukturen groß werden. Ich bin eine Künstlerin, ich bin eine Frau, ich möchte weitergehen und da hat sie sich entschlossen, sie kommt hierher, nach Deutschland. Und das war wirklich ein Vorgang, der lange gedauert hat, der mich zutiefst erstaunt und überrascht hat und extrem beseelt jetzt die ganze Zeit, weil meine Tante auch immer wieder mal da ist, die ich ja alle erst kennenlerne, seit ich 35 bin. Das ist ja sehr kurz eigentlich erst in meinem Leben. Und insofern ist es ganz, ganz schön, dass sie mir eine Nachricht gesendet hat. Und ich denke, ich sollte
spiel die einfach doch mal vor. Ich spiel sie mal vor, dass alle wissen, um was es geht, weil das ist eine tolle Frage.
Genau. So, sie kommt. Hier ist sie.
Hallo.
Läuft ja super.
Wunderbar.
Mit Hanno. Und zunächst möchte ich sagen, dass ich euch gerne zuhöre und die Themen, die ihr diskutiert, mir sehr am Herzen liegen. Also meine Frage wäre, wie können wir negative Gedanken hinter uns lassen? Wir hätten zum Beispiel ein negatives Gespräch mit uns näherstehenden Menschen. Und wie können wir diese negative Gedanken loslassen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dankeschön.
Ich muss jetzt nochmal, sie sagt so schön ihren Namen. Ich muss das jetzt nochmal kurz anspielen, weil ich das versaut habe. Wartet.
Hallo, ich bin Asya Ahmed Hanover. Und zunächst.
Oh, so hilf schön. Mir nochmal, wie spricht man ihren Vornamen richtig aus?
Das ist eben nicht so einfach.
Achma.
Asya?
Asya?
Ahmed Hanover. Ich mach das nochmal.
Asya Ahmed Hanover. Asya Ahmed Hanover. Jetzt hängst du. Hörst du mich noch? Roman?
Ein so schöner Klang, aber.
Du warst gerade komplett weg.
Das
es ist,
ist nicht so.
Lass mal das Handy vielleicht gerade ein bisschen weg, weil das stört die Verbindung.
Okay, gut. So,
jetzt also wir hatten jetzt gerade hier so ein kleines Funkloch. Ich weiß nicht, ob ihr Roman weiter gehört habt. Ich habe ihn gar nicht gehört gerade für 20 Sekunden oder so. Aber lass uns bei der Frage bleiben.
Ja, dann gehen wir jetzt zur Frage weiter, genau.
Sie fragt uns, wie man mit negativen Gedanken oder
ja, wenn man Gespräche hatte, wenn man Gespräche hatte mit einem nahestehenden Menschen, die einen in einen ziemlichen Abgrund hineinreißen, so habe ich die Frage verstanden. Wie lässt man diese Energie, das, was da in einem sich öffnet, wie lässt man so etwas los? Das ist interessant, ne? Also,
darf ich was dazu sagen oder möchtest du?
Nee, mach mal du bitte.
Also, wir können beide was dazu sagen.
Ja.
Ich erinnere mich immer, ich glaube, ich habe ich auch schon mal erzählt, ne? Einer meiner buddhistischen Inspirierer, lange, lange Zeit und auch heute noch, aber ich habe so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihm. Yoshi Matsuno hat mal gesagt, irgendwie eben mit Kritik, wo ich jetzt erstmal davon ausgehe, dass das in einem Gespräch stattgefunden hat. Mit etwas, was einen triggert.
Ja.
Mit etwas, wo man merkt, so, oh, das ist gemein, das ist unfair, das zieht mich runter.
Mhm.
Sollte man umgehen wie mit einem Essen. Entweder es schmeckt einem und man genießt es, nimmt es zu sich, oder man lässt es dezent zurückgehen. Also im Restaurant jetzt, ne? Wenn einem.
Ja, ja, ich verstehe das, ja.
Und finde ich nach wie vor schwierig, dieses dezent zurückgehen lassen, weil ich mich gerne aufspule und ja recht haben möchte. Was ich merke, ist, und ich als Skorpion weiß genau, wovon sie spricht, dass einen sowas nicht loslässt. Also ich kann mich noch 4 Tage über ein negatives Gespräch oder einen Streit oder so aufregen, wovon diese Person aber gar nichts hat, sondern mir eigentlich alle Energie raubt. Und jetzt habe ich natürlich meine Meditationspraxis. Ich nehme das alles immer mit in die Meditation. Das ist eben keine stille Meditation, sondern ich chante ja mein Mantra. Und währenddessen gehe ich sozusagen schwanger mit den Themen, die mich gerade beschäftigen. Und wenn es so ein Konflikt ist oder etwas, wo ich merke, boah, das verunsichert mich, das macht mich wütend, dann sitze ich da und mache mir erstmal klar, okay, irgendwas triggert es in dir. Diese Person ist erstmal völlig ist nicht verantwortlich für das, was es in dir auslöst. Und da mild erstmal zu sein, erstmal diesen Stress rauszunehmen, diese Person ist eigentlich, also Andreas Krüger hat immer gesagt, ich weiß nicht, wo er das hatte, Gott hat uns nur Engel geschickt.
Mhm.
Ja, also das alles, was uns passiert, dazu da ist, wenn wir uns in diesen Rhythmus, in diese Energie des sich Entfaltens, sich Entwickelns begeben, wovon ich von ausgehe, dass, also ich zumindest möchte das, mich immer weiter entwickeln und entfalten und in die Liebe und in das Licht kommen, um jetzt mal ganz plakativ zu werden, ist genau diese Situation dafür da, dass ich mich weiterentwickeln kann. Dass ich irgendwas raffe, sonst würde diese Person das gar nicht in mir triggern, sondern ich würde sagen, oh, du, ja, was war irgendwas? Was war denn? Ach so, ja, ich hatte irgendwie dieses komische Gespräch mit dieser Person. Aber es muss ja etwas sein, was in uns, also auf eine ganz abstrakte Art und Weise delegiere ich sozusagen mein Gegenüber, die in mir diese negativen Gefühle auslöst, mir etwas zu spiegeln, was in mir nach Heilung, nach Veränderung ruft. Ja, und dann bin ich wieder in der hundertprozentigen Verantwortung dafür, die Verantwortung zu übernehmen und bin nicht dem nicht mehr ausgeliefert. Dieser Ärger, der da ist, hat einen Grund. Vielleicht ist irgendwas getriggert worden, was ich irgendwie 20 Jahre in meiner Kindheit erlebt habe. Ungerechtigkeit. Ich möchte so nicht mehr behandelt werden und so. Und dann in die Liebe mir selbst gegenüber zu gehen, zu sagen, okay, Sven, nimm das an. Und da sind wir wieder. nicht loslassen. Dieses Gespräch kannst du nicht loslassen, wenn es dich triggert, sondern annehmen, was es bei dir auslöst. Und zwar nicht, was ich gerne mache, du bist schuld, Roman ist totales Arschloch, dieses Gespräch war kacke, der ist doof. Ja, das kann ich ja total gut. Das ist aber sehr kindisch und das hilft überhaupt nichts. Sondern annehmen, dass dass in mir mein verletztes inneres Kind vielleicht oder mein traumatisiertes Ich, mein schwaches Ich, mein ängstliches Ich, was zwischendurch verzweifelt, gerade Zuwendung und Liebe und Herzlichkeit braucht und vor allen Dingen Akzeptanz, dass dieses Gefühl da sein darf, dass ich es annehme. Also das hört sich jetzt alles ein bisschen verkopft an, macht aber für mich total Sinn, weil sonst würde ich durchdrehen. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon lange verrückt geworden und würde in der geschlossenen sitzen. Weil ich weiß genau, was sie meint, dieses etwas, was doof ist, was passiert ist, was ich ja in dem Moment sowieso nicht mehr ändern kann, da nicht, dass das nicht loslassen können. Und das hilft mir sehr, wenn ich sage, ich nehme die Emotion, das Gefühl, die Reaktion in mir an, die das Gespräch ausgelöst hat. Und guck mir das genau an und bin liebevoll mit mir. Vor allen Dingen liebevoll. Auch wenn ich merke, ey Sven, du bist total albern, das ist total kindisch. Ja, da sind wir schon bei dem Punkt. Was ist denn das, was macht denn das innere Kind in mir da gerade? Ne? Und es spielt verrückt, weil es das nicht mehr will.
So, das ist total gut. Ich finde, du hast es absolut auf den Punkt getroffen, weil ich habe eine Ahnung, worüber Asia spricht. Und ich glaube, da hast du sie genau da abgeholt, worum es geht. Das ist wunderschön.
Du kennst sie natürlich. Ne, für mich ist jetzt nur, okay, das ist spannend.
Ne, das war super. Ich glaube, das war wirklich, hast du intuitiv genau das gesagt, worum es auch ging. Und ich möchte dem zustimmen und sagen, das macht natürlich jeder auf seine ganz eigene individuelle Art, aber für mich ist das auch so, dass ich das so sehe, weil ich auch die Verantwortung für meine Gefühle übernehmen möchte. Ich möchte nicht jemandem die Macht in die Hand geben über mich und möchte mir die eigene Kraft erhalten. Und das ist natürlich zugegebenermaßen oft oder immer wieder mal nicht so einfach. Und was ich dann aber mache,
gerade mit den Personen, die man sehr, sehr liebt.
Total.
Ja,
total.
Also.
Ja, ich hab gerade, was ich noch nie hatte, ein 15-minütiges Anschrei-Gespräch mit meinem Stiefvater gehabt. Das ist erst, seit meine Mutter eingeschlafen ist. Da knallt sowas aus mir raus. Das ist unfassbar.
Das kenne ich von dir gar nicht.
Nee, eben. Ich kenne das von mir auch nicht. Er kannte das von mir auch nicht. Jetzt kennt das. Und jetzt kenne ich das auch. Ja, das ist total gut. Und wir sind auch gut miteinander. Es hat wehgetan. Es tut immer noch weh. Ich glaube, ich muss ihn erstmal, ich habe eine große Sehnsucht danach, ihn zu umarmen. Und gehe aber vor allen Dingen damit um, dass ich das nicht aus einem falschen Grund heraus tun möchte, weil ich möchte mit meiner Scham umgehen. Denn wenn sowas passiert, kommt sehr schnell sehr viel Scham. Ich schäme mich für die Art und Weise, habe mich auch schon entschuldigt bei ihm für die Art und Weise, nicht für was ich gesagt habe, weil das war auch schön, die Erfahrung, dass obwohl ich so gebrüllt habe und wirklich, das war lauter kann ich nicht. Das war auf dem Feld so, ich bin so ausgerastet. Ich habe Wahnsinn. Das, in Wellen kam das aus mir raus. Ich hatte mein Telefon so vor mir, das ist ein Freund von mir, der beschreibt es so toll, ich muss immer so lachen. Der sagt, Jugendliche hat er gesagt, aber das machen wir genauso, halten diese Telefone immer so vor sich hin, wenn sie da über Lautsprecher sprechen, als wäre es ein Knäckebrot, wo sie gleich reinbeißen werden. Das fand ich ein so geiles Bild. Und genauso habe ich mein Telefon auch gehalten. Und das war das ganze Display. Und das ist also ein Pro Max. Das ist ziemlich groß. Das gesamte Display war komplett nass. Ich habe so gebrüllt. Das ging wirklich, also es war Wahnsinn, was da in mir getriggert worden ist. Und trotzdem aber war es eben anders, als es früher, wenn ich dann mal kurz geplatzt bin, war es anders. Jetzt war es so, ich habe mir selber kein Loch in meinen Panzer gerissen, was an den Seiten ausfranst und mir wehgetan hat. Blut tropft, so das nicht. Mhm. Aber also ich habe deutlich, ich weiß immer noch Wort für Wort, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Also I didn't lose it. Ne? Also ich habe es nicht verloren, sondern es ist eben einfach so rausgekommen. Ich stehe dazu. Aber trotzdem weiß ich auch, und das ist eben auch so wichtig, was ich da sage, weil ich, das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Vorgang und einen Bewusstseinssatz, dass A, was A zu B sagt, sagt mehr über A als über B. Und das finde ich so interessant, weil ich weiß, was ich ihm gesagt habe, ist natürlich zutiefst auch in mir verankert, obwohl ich es so meine, ihm gegenüber, was ich gesagt habe, dass er immer egoistisch ist, immer nur seine Meinung zählt, 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 er ist nicht der König der Welt, es gibt auch noch andere Menschen und so, ne, also diese ganzen Sachen, das kenne ich auch in meinen Texten, ich habe so Sachen auch in Passagen in meinen Texten auch, deswegen kenne ich das auch schon wieder besser als jemals zuvor und das ist eben so gut zu wissen, ja, es ist auch Teil von mir, aber ja, es ist auch absolut eins zu eins so gemeint und dazu kann ich auch stehen und das hat so gut getan, das loslassen zu können, was da an Druck in mir und auch in meiner Mutter schon und auch in ihm geherrscht hat und immer wieder herrscht, weil auch er ist ausgerastet auf der anderen Seite und hat gebrüllt und ich glaube, es hat uns beiden gut getan, aber uns auch befremdet. Mhm. Insofern ist die Sehnsucht groß, ihn doch mal wieder zu halten auch und körperlich ihm näher zu sein. Ja, nee, sag mal.
Hast du ein schlechtes Gewissen?
Das meinte ich mit der Scham. Das ist, das meine ich mit dem schlechten Gewissen, ist für mich immer Scham, man schämt sich. Nein, überhaupt nicht darum, also darüber, was ich gesagt habe. Wie gesagt, das ist ganz d'accord bin ich damit und das meine ich, so würde ich ihn immer wieder so sagen. Mhm. Aber es hat mir leid getan und da hatte ich ein schlechtes Gewissen, habe ich mich geschämt. Über wie? Und ich habe ihm das am nächsten Tag gesagt und da habe ich mit Norman aber auch, und da bin ich immer so glücklich, dass ich von so klugen Menschen umgeben bin, weil ich habe das Norman erzählt, meinem Mann, und habe gesagt, was ich ihm sagen will. Ich will ihm sagen, pass auf, das Wie tut mir leid, das Was stehe ich 1000% dazu. Und Norman sagte dann so den Einsatz, wo ich schon wieder anfangen wollte zu diskutieren. Er hat dann gesagt, wenn du es begründest, dann zeigt es immer noch, wie wenig du wirklich überzeugt bist von dem, was du da gerade sagst, und zwar von der Entschuldigung, wenn du es begründen musst, warum, was, wie. Ich so, ja, aber, und dann habe ich gedacht, ach, scheiße,
das hab ich nicht natürlich
verstanden. Also, wenn ich jemandem erklären muss, wofür ich mich entschuldige, also für das ja, für das nein, dann ist es auch noch ein Vorgang, der die Entschuldigung auseinandernimmt. Also der praktisch das eine davon begründet und das andere aber nicht. Das heißt, ich bin mir selber in mir drin. Und das ist ziemlich komplex. Ich weiß, dass es nicht so einfach zu verstehen ist. Ich in mir selber habe immer noch Zweifel darüber, ob ich mich überhaupt entschuldigen will oder nicht und mache diese Entschuldigung nicht aus den Gründen heraus, die den anderen betreffen, und zwar mich wirklich bei ihm zu entschuldigen, sondern ich mache es aus einer Scham, die ich selber empfinde, heraus, um diese Scham kleiner zu machen. Das ist immer noch sehr egoistisch und immer noch sehr selbstzentriert. Während ich das aber machen will, damit er auch weiß, damit es ihm auch wieder vielleicht, wenn er das kann und will, besser geht, dass ich das wirklich bereue. Es tut mir wirklich leid. Nicht nur, weil ich mich schäme. Das ist ja meine Scham. Das wollte ich sowieso vorhin noch erzählen.
Weil du ausfallend geworden bist, weil du ja persönlich geworden bist, weil du beleidigend geworden bist.
Na, beleidigend bin ich nicht geworden in dem, was ich eben gesagt habe, sondern nur in meinem Ton. Also ich habe ihn angeschrien. Das ist beleidigend per se, oder das ist Gewalt, die ich ihm gegenüber ausgeübt habe. Und das tut mir leid. Wirklich leid, von Herzen. Und das wollte ich nochmal aber auseinandernehmen, zu sagen, ich habe dich geschlagen, aber warum ich dich geschlagen habe, ist, dazu kann ich immer noch stehen, nur dass ich dich geschlagen habe, tut mir leid. Und das heißt praktisch, es ist halbherzig, wenn ich mich entschuldige.
Ich verstehe, was du meinst. Ist denn der Inhalt, hast du das Gefühl, dass der Inhalt deines, sag ich mal, etwas ausgeuferten Gebrülles, ja, bei ihm angekommen? Hast du das Gefühl, dass es was gebracht hat?
Das ist total angekommen. Das war eben toll. Also weil da wir haben das echt lösen können. Es ging darum, dass ein ganz alter Bekannter meiner Mutter an der Beerdigung teilnehmen wollte und er mir das versagen wollte oder ihm versagen wollte, daran teilzuhaben. Und da habe ich es leider verloren, wie ich so sage, obwohl ich es nicht verloren habe. Das ist angekommen. Es hat was gemacht. Und das ist gut. Also mit allen ist es gut. Ich konnte mit dem Bekannten meiner Mom auch darüber sprechen und Deswegen konnte ich dann auch hingehen und mich bei ihm entschuldigen, weil ich wollte, dass er weiß, dass es mir wirklich, wirklich leid tut, dass ich ihm gegenüber so gewalttätig war. Und trotzdem war in mir der Drang groß, es nochmal aufzudröseln, zu sagen, ja, ja, aber, ne, aber trotzdem, und das ist wie so eine Entschuldigung in der Entschuldigung, die alles kaputt macht. Das habe ich öfter schon erlebt, auch mit anderen Menschen, dass die zu mir kommen, es hat mir wehgetan, sie kommen und sagen, es tut mir leid, aber du hast es verdient. Und dann habe ich gedacht, steck dir deine verschissene Entschuldigung an den, weil du meinst es gar nicht so. Was erzählst du mir denn da? Weil immer noch eine Begründung da war, weißt du, immer noch.
Ja, ja, eine unehrliche Entschuldigung finde ich ganz ekelhaft.
Genau, jemand musste sich rechtfertigen, weißt du.
Da reagiere ich auch ziemlich kribbelig mittlerweile.
Genau. Und das aber, aber mir war das nicht bewusst, weißt du, dass ich das machen wollte. Das wollte ich nur ganz kurz noch beenden. Merk dir bitte, was du fragen willst. Ja.
Ja.
Mir war das nicht bewusst und Norman hat mir das nochmal bewusst gemacht. Deswegen konnte ich dann sagen, es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe. Und er hat dann was gesagt, da hätte ich nämlich, wenn ich es nicht so gemeint hätte, mich gleich schon wieder richtig aufregen können. Er sagt, ach Junge, ja, ist nicht so schlimm, ich weiß ja, dass du nicht so gemeint hast.
Oh, süß.
Total süß. Aber wäre ich nicht überzeugt gewesen davon, dass ich wirklich mich entschuldigen will, dass das für ihn ist, hätte ich wieder sagen, doch, es war schon so gemeint, nur wie ich denn, ne? Und dann hätten wir schon wieder den Salat gehabt.
Weißt hätte du der
so?
Schon wieder, hätte dann noch ja. mal eine Ehrenrunde gedreht. Was,
genau.
Was ich mich gerade frage, und ja. Ich hoffe, dass du nicht wütend wirst, was wäre denn gewesen, wenn du es losgelassen hättest,
ja.
deine Gewalt, dein Gewaltpotenzial, dein Aggressionspotenzial
ja.
so stehen zu lassen, dass auch das in dir vorhanden ist?
Ja, ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir ganz lange Zeit gelassen, ehe ich tatsächlich...
Weil ich finde es super.
In es weitergegangen bin, ja, ich finde es auch super.
Total gesund,
ja, ja,
manchmal
ich
einfach
gesund.
Auch so zu zeigen, ey, Alter, ja. ich kann ja. ja auch echt zur Furie werden.
Total,
ja,
total, total. Das hat mir auch gut getan.
Ja. Grenze genau. setzen und das tut total gut.
Genau, das hat mir auch gut getan und ich habe es stehen lassen. Ich habe viel länger stehen lassen, als ich es jemals, ich habe sogar, und das war für mich auch besonders noch, ich habe mir ganz viel Zeit genommen, es auch Norman zu erzählen. Ich habe nicht gleich, weißt du was, so eine Tendenz habe ich nämlich schon, zu Norman zu gehen und zu sagen, ne, halt, dann haben die, so, das kenne ich von mir schon.
Hör mir auf, ey, Norman hat echt mich auch auf den Top gesetzt, weißt du ja noch. Ne?
ja,
so, genau. Der genau. ist ja echt krass, der Typ. Also,
es ist ganz
um
toll.
Kurz zu erklären, wir hatten neulich, Bert und ich hatten hier so ein Thema miteinander und dann hatte Roman vorgeschlagen, hier Norman ist ja sozusagen auch Coach und so, hat da viel Erfahrung. Mhm. Und dann haben wir da gesessen und Norman meinte dann, ich habe mich dann beschwert über, ne, wie Beat und so und das und das. Und Norman, ja, dafür habe ich ihn gehasst und ich habe echt gehadert damit.
Ja.
Und er sagte, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Hör auf, ihn dafür verantwortlich zu machen.
Ja, ja. ja.
Und
ja.
ich dachte so, oh, ist der eklig.
Ja.
Das hilft mir ja überhaupt nicht, aber es hat ja. mir total geholfen, jetzt ja. so über die Monate weg. Das ja. Thema ist noch nicht wirklich gelöst, aber ich habe es zu mir genommen, ja, ja und habe nicht ja. irgendwie, mach nicht weiter irgendwie mein Ehemann dafür verantwortlich,
ja,
dass,
ja,
ich,
super.
Dass ich gefrustet
ja.
bin,
ja.
ja, weil es mein ja. Leben und nicht seins. Dafür, die, mhm. die Macht darf ich ihm gar nicht geben.
Genau, ja.
Aber liebe Grüße an deinen Gatten.
Ja, mache ich,
Und das
ich,
ist ja. ganz, ganz toll, dass du da jemanden hast, wo ich jetzt auch kurz mal vielleicht so ein erstmal so einen ersten Bogen schließen möchte, weil die ja. Zeit rennt schon wieder. Wir sollten dieses genau, Thema ja. unbedingt noch weiterführen.
Ja.
Ich glaube, es ist total wichtig bei diesem Thema, bei Dingen, ne, wenn es ums Loslassen geht oder Loslassen / annehmen, dass man jemanden hat, dem man sich anvertraut.
Ja, absolut.
Dass man sich Unterstützung sucht. Und Halleluja, du hast das Glück, du hast da deinen Ehemann, der viel,
ja.
viel Erfahrung hat, der auch nochmal, sag ich mal, eine Schippe mehr Lebensweisheit und Erfahrung hat als du, was einfach ja. seinem Alter auch geschuldet ist.
Ja, absolut, ja.
Ich habe hier meinen Gatten, ich habe Freunde wie dich, also ich, ne, diese Gespräche ja. hier sind ja auch sowas wie sich sozusagen auch immer wieder verletzlich zeigen und
sich anvertrauen, ja, ja.
Dinge loslassen können, ja, die man ja. vielleicht irgendwie und wir sind sogar noch so verrückt und teilen das hier mit den Leuten, die bis Ende der Stunde jetzt hier auch zugehört haben. Das ja, ist schön. Total wichtig. Holt euch Unterstützung. Und ich finde gerade jetzt nicht wirklich einen guten Schlusssatz. Vielleicht magst du das
Ja,
ein bisschen ins Runde führen.
Das finde ich so gut, wenn du gerade gesagt hast, na klar, weil es geht ja ums Loslassen. Also loszulassen, zu denken, man müsse es alleine schaffen, das ist was ganz Schönes, wenn es geht.
Was?
Loszulassen, zu denken, man müsse es alleine schaffen.
Ach so.
Also praktisch Vertrauen wiederzufinden, indem du Misstrauen loslässt, wenn du kannst. Das ist nicht einfach, aber ein schöner Weg, den zu gehen, sich lohnt. So.
Und da gibt es wirklich Hilfen, da gibt es Freunde, da gibt es vielleicht doch das eine Familienmitglied, wo man sagt, boah, da habe ich eine Herzensverbindung zu, da traue ich mich.
Ja.
Es gibt Coaches, es gibt Therapeuten, es gibt Naja, ihr Lieben.
Ja.
Boah, was ein Ritt gerade.
Stimmt. Oh Gott, und ich fühle mich nicht viertelfertig von dem, was wir eigentlich besprechen wollten, ne? Oh Mann, ey.
Ich glaube, wir machen dann nochmal eine Runde mit dieser
Thematik. Loslassen, 1, 2, 3, 4, 5.
Genau, oder annehmen oder Abschied nehmen ist ja genau dasselbe auch, ne? Also, ich danke dir sehr für deine Durchlässigkeit und deine Dünnhäutigkeit im positiven Sinne heute, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, wann ist die Beisetzung? Am Freitag?
Nee, am 4.11.
Also in 2 Wochen.
Ja, ach Gott, Gott sei Dank. Ja, das wäre jetzt, ich muss noch schreiben.
Mal gucken, wann wir diese Folge veröffentlichen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet mit dem einen oder anderen etwas anfangen, was wir heute hier so von uns gegeben haben. Danke für euer Dasein, für euer Zuhören, für euer danke. Teilen, für eure gerne jederzeit nach wie vor Sprachnachrichten. Hast du nochmal die Nummer? Warte mal, ich habe die Nummer noch.
Ja, ich habe sie, wenn du willst.
Sag
also,
du nochmal.
Also, folgendes. Die Nummer, unter der ihr uns Nachrichten senden könnt, die wir auch garantiert alle abhören und über die wir uns fast garantiert auch freuen, ist die 01 57 339 71 852. Und nochmal, die 01 57 339 71 852.
Gerne per WhatsApp oder Signal. Telegram haben wir nicht. Da weigere ich mich. Ja. Ihr könnt uns natürlich aber auch jederzeit bei auf den sozialen Medien anschreiben oder eine E-Mail schicken an info@fechners-universum.de. Also ihr findet uns unten in den Shownotes sind auch nochmal unsere Kontakte. Genau. Ihr Hübschen, bis zum nächsten Mal.
Ja, habt's wohl, habt euch wohlig, genießt, was ihr genießen könnt.
Kommt gut in die Zeit, bleibt gesund. Passt ein bisschen nach wie vor auf, was das große miese C betrifft. Es ist nicht lustig.
Ja.
Es ist aushaltbar, aber man braucht es nicht unbedingt.
Und dir weiterhin gute Besserung natürlich, lieber Sven.
Danke. Dieses Gespräch hat mich gesund gemacht, Schatzi. Tschüss, du schöne Maus. Ihr Lieben, Tirilahulu, tschüss, ihr kleinen Feuerhasen.
Bis gleich.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.